Sie legten sich mit dem Falschen an. Wenn man das heute so erleben würde und dann einen Zeitungsartikel daraus machen, könnte der vielleicht so aussehen. Sektenführer P. in mysteriöse Todesfälle verwickelt, BKA ermittelt. Nachdem die Staatsanwalt die Öffnung des Doppelgrabes angeordnet hat, stellt sich nur die spannende Frage, handelt es sich um einen Doppelmord oder Herzversagen? Nicht nur die ermittelnden Beamten kommt es verdächtig vor, dass rund um die Gruppe des Sektenführers P. plötzlich zwei Leichen aufgetaucht sind. Die Gruppe hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, nachdem etliche ihr ganzes Vermögen dieser Organisation zur Verfügung gestellt hatten. Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen erfuhren, und so weiter. Es ist natürlich keine Meldung von Die Welt, wie es jetzt hier eingeblendet ist. Das ist ein Fake, eine Fälschung habe ich da reingemacht, damit es optisch ein bisschen was hergibt. Das Bild ist von der KI und der Text ist von mir. Aber so ähnlich würde man es nachlesen können, wenn das, was wir gleich in der Bibel lesen, aus Apostelgeschichte 5 heute passieren würde. Und dann lesen wir es miteinander. Es ist Apostelgeschichte 5, 1 bis 11. Ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Hananias beschloss, heimlich einen Teil des Geldes für sich zu behalten, wovon auch seine Frau wusste. Den Rest brachte er zu den Aposteln. Aber Petrus durchschaute ihn. Hananias, fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias tot zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Einige junge Männer hüllten den Toten in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, ist das hier die ganze Summe, die ihr für euren Acker bekommen habt? Ja, antwortete sie, das ist alles. Da erwiderte Petrus, warum habt ihr beiden beschlossen, den Geist des Herrn herauszufordern? Sieh doch, die Männer, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel Sapphira vor ihm tot zu Boden. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot waren, trugen sie Sapphira hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die ganze Gemeinde aber und alle, die davon hörten, erschraken zutiefst. Soweit der Text. Und darum auch die Überschrift, sie legten sich mit dem Falschen an. Es ist heute ein Bibeltext ohne Happy End. Ein Text, der schockiert, ein Text, der Fragen aufwirft. Aber so nach dem Motto, wir können ja von allem lernen, auch von schlechten Vorbildern, wollen wir den Text etwas näher betrachten und uns mal 3 Fragen dazu stellen. Was war die eigentliche Sünde? Wie kam es zu dieser Sünde? Und warum so eine harte Strafe? In der Anklage von Petrus heißt es, warum hast du den Heiligen Geist belogen und warum habt ihr beiden beschlossen, den Geist des Herrn herauszufordern? Ich gehe davon aus, dass Hananias und Sapphira allein die Menschen in der Gemeinde vor Augen hatten, aber gar nicht auf die Idee hatten, dass Gott da betroffen von sein könnte. Von dem, was sie taten und gaben. Wie kam es vielleicht dazu? Was war ihre Motivation, dass sie diese Sünde taten? Vielleicht waren sie damit nicht einverstanden, nur für die Apostel ihre Zeit und das Geld einsetzten. War die Unzufriedenheit mit Leitern ihr Motiv? Vielleicht spürten sie auch so etwas wie einen Gruppendruck. Der Josef, der hat so viel gespendet. Warum du, Hananias, nicht? Du hast auch noch einen Acker, den du nicht brauchst. Hatten sie nur noch die Menschen und deren Meinung in der Gemeinde vor Augen? Wollten nicht Außenseiter sein? Vielleicht wollten sie mit ihrer Spende aber auch Einfluss ausüben. Wer so viel gibt, auf den muss man doch hören. Und ich denke an meine erste Gemeinde, da gab es einen in der Geschichte, ich habe nicht mehr erlebt, der hat alles gespendet. Und den hat keiner gemaßregelt und gesagt, du lebst aber in Sünde. Es hat sich nicht ausgezahlt für die Gemeinde. Aber wer viel gibt, möchte man nicht verkraulen, den hört man manchmal eher zu. Das alles aber typisch menschlich. Petrus bringt es hier mit den Fakten auf den Punkt, ihr habt mit eurem Betrug Menschen vor Augen gehabt. Ob es die Leiter oder andere Menschen in der Gemeinde waren, erfahren wir nicht. Deutlich wird aber, mit dem, was man in der Gemeinde und für die Gemeinde tut, trifft man nicht zuerst die Menschen in der Gemeinde, sondern den Herrn der Gemeinde. Jesus nimmt es persönlich. Ananias und Sapphira haben mit ihrem Verhalten nicht der Gemeinde eins ausgewischt, sondern mit ihrem listig cleveren Verhalten Gott angegriffen. Den Heiligen Geist herausgefordert, den Heiligen Geist belogen, heißt es hier. Sind wir uns bewusst, dass das eigentlich heute nicht anders ist? Jesus ist der Herr der Gemeinde. Und mit allem, was wir in der Gemeinde, für die Gemeinde tun, tun wir das unmittelbar für Jesus. Und Jesus nimmt das, was in seiner Gemeinde abgeht, immer auch persönlich. Wo und wie ich mitarbeite? Jesus sieht meine Motivation. Ob ich einen Kreis leite oder nur Besucher bin, Jesus sieht genau, warum ich was wie oder nicht tue. Und daraus ergibt sich für mich eigentlich die logische Frage, warum lebe ich noch? Warum lebe ich noch? Warum musste ich nicht wie Ananias und Sapphira auch sterben? Denn meine Motivation ist mit Sicherheit nicht immer so rein, dass Jesus sich darüber freuen könnte. Ich glaube nicht, dass es an dem Geld liegt, dass Ananias und Sapphira so hart bestraft wurden, wir aber noch leben dürfen. Aber dazu möchte ich im letzten Punkt noch etwas mehr sagen. Jetzt stellen wir uns erst einmal dieser Frage, wie kam es eigentlich zu dieser Sünde? Denn jede Sünde hat ja ihre Vorgeschichte. Kein fröhlicher Jünger kommt einfach so über Nacht auf die Idee, ach, morgen betrüge ich mal meine Gemeinde. Macht keiner. Das hat immer eine Vorgeschichte. Da ist immer ein Weg gegangen oder ist mal ein Weg bereits gegangen, der in eine falsche Richtung führt. Also, wie kam es zu dieser Sünde? Ein Hinweis auf die Vorgeschichte finden wir im Vers 3, als Petrus zu Ananias sagt, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du es zugelassen, dass Satan von dir Besitz ergreift? Mir tut es sehr weh, wenn ich das bei Menschen erlebe, dass sie sich von Satan wieder beeinflussen lassen, dass sie es zulassen. Das merkt man nicht mal, sagt ja nicht gleich, ich lasse jetzt Satan in mein Leben rein. Aber es ist oft so ein schleichender Prozess. Und bei einem, der auf eine christliche Hochschule ging, fiel es mir besonders auf. Wie begeistert hat er vorher seine Bibel gelesen. Schon kurz danach sagt er, mein Glaube wird hinterher ein anderer sein. Und die Bibel wurde immer weniger wert. Man sagt ihm, er soll die Brille absetzen, weil bisher alles falsch war. Und vieles, was man ja lernen möchte, wurde dann missbraucht. Ich freue mich, dass er nicht ganz vom Glauben weg ist, dass er immer noch Gott die Chance hat, da einzugreifen. Aber warum lässt du es zu, dich diesen Einflüssen auszusetzen, diesen Gedanken hinzugeben? Denn, das muss uns bewusst sein, womit ich mich beschäftige, das prägt mich. Was ich in mich aufnehme, macht etwas aus mir. Ich möchte vielleicht mit einem anderen Beispiel etwas deutlich machen. Ein sehr hohes Gut in unserer Zeit ist die gesunde Ernährung geworden. Früher achteten hauptsächlich Sportler darauf, dass sie die Höchstleistung aus ihrem Körper herausholen konnten, wussten genau, wann sie was essen sollten, was nicht. Boxer mussten manchmal kräftig zunehmen, damit sie ihre Klasse hielten. Andere mussten abnehmen, damit sie ihre Leistung bringen konnten. Entsprechende Nahrungsmittel gab es dazu. Heute achten viele drauf. Bio-Nahrung, Essensberatung. Man möchte seinem Körper etwas Gutes tun. Man weiß genau, was dem Körper schadet und was nicht. Man weiß, was ich esse, hat immer auch Wirkung auf meinen Körper. Also was ich in mich aufnehme, macht mich letztlich zu dem, was ich bin. Und besonders Menschen mit Lebensmittelallergien können ein Lied davon singen. Die merken unglaublich schnell, wenn sie etwas Falsches gegessen haben. Ellen hat zum Beispiel Steinobstallergie. Dann merkt sie was, wenn sie davon was Falsches isst. Der Körper reagiert sofort. Und wisst ihr, bei unserem geistlichen Leben ist das nicht anders. Und die gesunde Nahrung, von der ein Jünger Jesu leben kann, ist das Brot des Lebens, heißt in der Bibel. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und darum nehmen wir bei jedem Lesen der Bibel Jesus in uns auf. Und ich glaube, die wollen raus. Jetzt geht erstmal in aller Ruhe raus. Bei dem schönen Wetter würde ich auch gerne raus. Ist nicht schön, dass so viele Kinder da sind?
Ja.
Ist nicht toll. Okay, gehen wir zur Ernährung wieder. Geistlichen Ernährung. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, wenn wir Bibel lesen, nehmen wir Jesus in uns auf. Das Wort wurde Mensch, heißt es auch bei Johannes. Jesus ist dieses Wort. Also wenn ich Bibel lese, nehme ich Jesus in mein Leben auf. Und Jesus ist die gesunde geistliche Nahrung, die wir bei jedem Bibellesen so aufnehmen. Und dabei gilt auch in diesem Zusammenhang wie bei jedem anderen Essen auch, es muss mir nicht immer schmecken, was auf dem Tisch steht. Kennt ihr sicher auch. Manchmal gibt es auch beim Bibellesen Dinge, wo man sagt, vielleicht ist so heute so eine Geschichte, die ist aber schwer verdaulich. Oder noch schwieriger wird es, wenn man mir sagt, vielleicht beim Arzt, das solltest du dir nicht mehr antun. Und auf der anderen Seite kann auch das oft stimmen, was mir am besten schmeckt, ist oft auch am ungesündesten. Wenn ich nicht Jesus in mich aufnehme, das muss uns aber auch bewusst sein, dann nehme ich anderes in mich auf. Denn irgendwas nimmt die Seele, der geistliche Mensch, immer auf. Und da kann zum Beispiel das Hobby zu einer ungesunden Nahrung werden, wenn ich zulasse, dass ich mich mit meinem Hobby mehr beschäftige, mehr Einfluss auf mein Leben, auf meine Entscheidungen hat, als mein Herr. Der Beruf kann zu so einer ungesunden Ernährung werden, wenn ich mich davon so vereinnahmen lasse, das ist so ein Extremfall, hat mir wirklich jemand einmal in der Gemeinde gesagt, ich bin zu müde geworden zum Bibellesen. Ich muss den ganzen Tag so viel lesen. Ja, schaffe ich kein Bibellesen mehr. Man könnte ja auch Bibel hören, Klammer zu. Aber ihr merkt, was ich meine. Ne? Es geht darum, was nehme ich in mich auf, was beschäftigt, was füllt mich ab. Auch der Besitz kann zu so einer ungesunden Nahrung werden, mit der man zulassen kann, dass sein ganzes Ding, sein ganzes geistliches Leben stirbt, wenn zum Beispiel Auto, Motorrad, Haus, Geld, Garten, zu dem wird, was mein ganzes Denken und Handeln beeinflusst. Dann rede ich fast nur noch davon. So ein Indiz dafür, weil mich das auch am meisten beschäftigt. So eine kleine Zwischenfrage mal zum Überlegen. Über was reden wir eigentlich am liebsten miteinander? Über Jesus? Über was reden wir am liebsten? Oder lassen wir es zu, dass andere Dinge uns wichtig werden. Ich will damit nicht sagen, dass man kein Hobby haben darf. Bitte nicht falsch verstehen. Die Frage ist, wenn das Pendel zu weit ausschlägt. Oder das Internetfernseher kannst du so etwas werden. Und manches andere, was ich mir ansehe, über die Augen und Ohren aufnehme, kann zu einer ungesunden Nahrung werden. Wenn ich dann zum Beispiel nur noch über Politik aufrede, weil ich jede Nachricht für bare Münze nehme, oder der Konsum von Pornografie meine Vorstellung von Liebe und Beziehung prägt, wenn ich jede Gesundheitssendung aufsauge, um möglichst gesund zu leben und mich nur noch um menschliche, biologische Gesundheit drehe. Vieles von dem, was ich beispielhaft aufgezählt habe, muss nicht zur ungesunden Nahrung, geistlichen Nahrung werden. Denn ich kann sehr gut Hobbys, Besitz, Beruf auch nutzen, um es für Jesus einzusetzen und Zeuge zu sein, andere zu ihm einzuladen, damit auch Werbung für seine Gemeinde zu machen. Die Frage ist letztlich, wie viel Zeit gebe ich Gott, und damit dem Heiligen Geist nicht zu prägen. Also womit fülle ich meine Seele? Was lasse ich zu, indem ich es bewusst oder unbewusst in mich aufnehme? Der Weg vom Jünger, der gern gibt, bis zu dem, der vorgibt, gern zu geben, geht auch über den Input, den man sich aussetzt, über das, womit man sich beschäftigt, wohin die Gedanken, die Überzeugungen gehen. Wir wissen nicht, wie es dazu kam, dass Hananias es zuließ, dass Satan von ihm Besitz ergriff. Aber jeder, der sich selbst kennt und andere beobachtet, stellt fest, dass Satan Jesu Jünger nie in Ruhe lässt. Und immer genau weiß, wo er einsetzen muss. Dabei ist er nicht nur hartnäckig, sondern auch noch so richtig gerissen und agiert dabei, heute wie damals beim Sündenfall, mit Halbwahrheiten, um Einfluss auf unser Leben zu bekommen. Das versucht er auf diese Weise, indem er uns denken lässt, was ist denn schon dabei, wenn ich sonntags mal ausschlafe? Gott freut sich doch mehr, wenn ich fröhlich ausgeschlafen, hellwach im Gottesdienst sitze und von Herzen hingehe, als so mürrisch gezwungen. Stimmt, würde ich auch sagen. Gott freut sich, wenn wir von ganzem Herzen da sind. Nur eine Beobachtung ist, es bleibt dann meistens nicht bei diesem einen Mal. Es schmeckt ja, um diesen Begriff nochmal auf, diesen Vergleich aufzunehmen, es schmeckt ja viel besser, im Bett zu liegen und auszuschlafen, als sich aufzumachen und woanders hinzugehen. Vielleicht einen Gottesdienst zu gehen, wo man dann noch hört, was man nicht hören will, oder wo man sich ärgert über den, der predigt, der moderiert, der Musik macht, oder sich an seinem Sitznachbarn stört, ach, wenn der wieder da ist, da will ich aber nicht hingehen. Und dann bleibt es nicht bei dem einen Mal, es kommt zum zweiten Mal und zum dritten Mal und irgendwann geht man auch noch mal gern in den Gottesdienst. Merkt ihr, was ich sagen will? Ist so eine Entwicklung, ist ein Weg vorher. Man geht nicht von Anfang an nicht mehr in den Gottesdienst, ist ein Weg dahin. Warum hast du es zugelassen, dass Satan so viel Besitz über deine Einstellung zur Gemeinde Jesu, wo Jesus dir begegnen will, bekommen hat, muss man dann fragen. Denn spätestens dann, wenn der Sonntag zur Ausnahme wird, bestimmt Satan über deine Sonntagsgestaltung, aber nicht mehr der Herr Jesus. Anderes Beispiel, was ist schon dabei, wenn ich mich vom Fernsehen und Internet berieseln lasse? So ein Krimi oder eine Talkshow oder auch diese schönen Beratungs- oder Quizsendungen bringen mich doch weiter oder schaden zumindest nicht. Ja, aber seit Jahren fällt mir auf, dass in den eigentlich schönen Vorabendserien immer mehr gesellschaftspolitische Ideologie so unterschwellig transportiert wird. Zuerst war es nur Sex ohne Ehe. Dann die Selbstverständlichkeit der Abtreibung, Kinder also im Mutterleib umzubringen, das in vielen Sendungen Alltag wurde. Später kam die Homosexualität dazu, dann Gendern, jetzt der Geschlechterwechsel, der regelmäßig positiv dargestellt wird, sodass man sich unbewusst eigentlich daran gewöhnt. Ich mag die leichten Krimis aus der Vorabendserie, sehe die mir auch ganz gerne mal so zum Abschalten an. Also ich habe nichts dagegen. Aber bei vielen Sendungen ist mir der Spaß vergangen. Und es gibt immer mehr Filme, bei denen wir dann auch abschalten, weil gerade diese gottlosen Werte so selbstverständlich unterschwellig vermittelt werden. Es ist ja ganz normal. Warum lässt du es zu? Warum lässt du es zu? Also letzte Woche ist mir so gegangen bei einer Sendung, die ich eigentlich ganz gerne gucke, da ging es um Geschlechterwechsel. Das eine Polizist war das, plötzlich von der Frau zum Mann wurde umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe ausgeschaltet. Ich möchte das nicht in mich aufnehmen. Warum hast du zugelassen, dass diese Werte schleichend verinnerlicht hast, bis du zu dem Punkt gekommen bist, dass Satan so viel Besitz von dir ergriffen hat, dass du nicht mehr merkst, wie sehr er dich verändert hat? Vor ein paar Tagen erzählte mir einer, dass einer, der sich als gläubiger Christ versteht, sein Geschlecht gewechselt hat. Und er kann sein Christsein fröhlich weiterleben, weil er auch die Gemeinde gewechselt hat. Er hat eine Gemeinde gefunden, die sagt, das ist alles in Ordnung. In den Sendschreiben lesen wir viel davon, dass Jesus seine Gemeinde warnt. Ich sage es in meinen Worten, ihr gebt euch falschem Input hin. Hört auf Verführer, falsche Propheten, die so reden, als ob sie von mir reden. Aber habt die erste Liebe. Jesus verlassen. Und wisst ihr, wenn ich das alles sage, sage ich das nicht wie einer von oben herab, der das alles kennt, hinter sich hat. Im Gegenteil. Ich erlebe, je mehr ich Jesus kenne, je mehr ich mit ihm lebe, je mehr ich in der Bibel weiß, wie die Gefahr immer wieder da ist und ich dieser Gefahr auch manchmal erliege. Auch anfangen, Dinge zuzulassen, die nicht gut sind, die Gott nicht will, die, wenn man nicht umkehrt, einen von Gott wegbringen können. Und da möchte ich euch auch Mut dazu machen, euch diesem ganz ehrlich zu stellen. Mach dir bewusst, womit du dich beschäftigst. Mit wie viel Raum gibst oder wie viel Raum gibst du deinem Geist, deiner Seele, gesund zu leben, indem du Jesus in dich aufnimmst? Und wie viel Raum gibst du Einflüssen, die dich manipulieren, verführen und Satan die Möglichkeit geben, Einfluss auf dein Leben auszuüben? Die Sünde, die Gott hier mit dem sofortigen Tod bestraft, sollte uns zum Nachdenken bringen. Wo sind die Bereiche in meinem Leben, mit der Satan Einfluss gewinnen und mich von Jesus wegbringen will? Und wo du erkannt hast, dass da Bereiche in deinem Leben sind, kannst du umkehren. Öffne sie für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir dürfen Jesus um Vergebung bitten und er wird es tun. Und er wird uns wieder zur Umkehr bringen. Und ich bin mir sicher, jeder, der sich dieser Frage stellt, wo habe ich zugelassen, dass Satan Besitz von mir ergreift, wird sich dann, wie ich vorhin sagte, auch irgendwann die Frage stellen, wenn ich diese Geschichte von Ananias und Sapphira lese, warum lebe ich eigentlich noch? Ich bin doch eigentlich auch nicht besser. Also warum mussten Ananias und Sapphira sterben? Warum eine so harte Strafe? Eine genaue Antwort kriegen wir nicht, wo ich sagen kann, genauso war es bei Ananias und Sapphira. Aber es gibt so zwei Hinweise in der Bibel, die uns einiges deutlich machen. Und darauf hinweisen möchte ich jetzt auch, weshalb an dieser Stelle Gott so hart voraussichtlich gestraft hat. Ich kann nicht sagen, er hat das aus diesem Grund gemacht, aber das sind zwei Dinge, die wir in der Bibel finden, die Parallelen sind. Das eine war, Gott hasst Heuchelei. Und Petrus sagt zu Hananias, niemand hat dich gezwungen. Warum taten Ananias und Sapphira so? Warum haben sie den Acker verkauft und so getan, als ob sie alles Geld spendeten? Hat doch keiner von ihnen erwartet. Es gab überhaupt keinen nachvollziehbaren Grund, warum sie das so taten, warum sie diese Masche hier abzogen. Oder doch? Wer ist in einer Gemeinde oft besonders angesehen? Auf wen hört man? An wem orientiert man sich? Man orientiert sich an dem, der schön beten kann. Boah, der kann aber toll beten. Wisst ihr, wie oft ich höre, sie können aber schön beten oder du kannst aber schön beten? Naja, bist ja ein Profi. Jeder kann beten. Oder die, die besonders viel geben können, an Einsatz, nicht nur an Geld, auch an Einsatz, an Zeit, die besonders aktiv mitarbeiten. Das negative Vorbild auf der anderen Seite waren die Pharisäer. In Lukas 12,1 heißt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Und von diesen Pharisäern sagt Jesus, die waren bei all ihrem Einsatz geistlich tot. Sie taten nur noch so, als ob, sie wahrten den Schein, sie ergötzten sich an zusätzlichen Geboten und demonstrativen Gebeten auf der Straße. Und Jesus bezeichnet diese Heuchelei als Sauerteig, der das geistliche Leben kaputt macht. Und Sauerteig, ich bin kein Bäcker, aber das weiß ich, Sauerteig hat ja die Eigenschaft, er durchsäuert, durchzieht den ganzen Teig. Er bleibt nicht nur an einer Stelle. Weil Sauerteig ist ja gut, wenn man Sauerteigbrot essen will. Aber dieses Bild versteht ihr, ne? Wenn ich etwas zulasse, wirkt es. Mit der Gemeinde hat Jesus einen neuen Bund gestartet, hat Gott etwas Neues begonnen. Er hat nicht das Alte modernisiert, er hat etwas ganz Neues gemacht. 3 Jahre hat er seinen Jüngern vorgelebt und sie dann dazu berufen, Evangelium zu verkündigen. Wenn es im Alten Testament darum ging, die Gebote zu halten, um mit Gott leben zu können, hat Jesus das auf den Kopf gestellt. In seinem Heiligen Geist wohnt Jesus jetzt in uns. Und darum können und wollen wir die Gebote halten. Ich kann das jetzt nur skizzieren. Wer dazu Nachfragen hat, können wir gerne nachher nochmal drüber reden. Jedenfalls mit der Gemeinde hat Jesus etwas Neues gestartet. Und diese Heuchelei der Pharisäer sollte eben auch nicht mehr in der Gemeinde sein. Das, was Ananias und Sapphira gelebt haben, war Heuchelei, vielleicht motiviert durch die Beispiele, die ich am Anfang vorhin sagte. Ananias und Sapphira haben offensichtlich oder scheinbar hier diese alte Masche der Pharisäer praktiziert. Und genau das entspricht nicht dem, wie Gott sich seine Gemeinde vorstellt. Und etwas, was auch besonders ist, diese erste Gemeinde soll ja das Modell für alle zukünftigen Gemeinden sein bis heute. Und ist auch so, bis heute gucken wir, wie ja die erste Gemeinde es eigentlich gelebt ist. Bis heute für uns Orientierungspunkt. Und hätte er an dieser Stelle Heuchelei und Lüge geduldet, hätte das den Eindruck bei uns hinterlassen können, so schlimm ist Heuchelei ja nicht. Konsequenz, Gott muss man ja nicht besonders ernst nehmen und Gemeinde ist nichts Besonderes. Damit sind wir mit dem zweiten Punkt, der zu dieser Beobachtung gehört, warum Gott so hart straft. Denn es gibt dazu eine interessante Parallele im Alten Testament. Gott möchte uns zeigen, wie es richtig geht. Und im Alten Testament hat Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und er brachte sie in ein Land, das er wegen Kinderopfern, Götzendienst und vielen weiteren Gräueltaten nach über 400 Jahren Geduld, deswegen konnte Abraham noch nicht direkt rein, diesen Menschen, diesen Völkern wegnahm, um es seinem Volk Israel zu geben. Und genau dort sollte Israel ein Modell für alle Völker sein. An Israel sollten alle Völker sehen, wer der lebendige Gott ist und wie man mit diesem lebendigen Gott leben kann. Und dazu gab er ihnen die Gebote, die bis heute die beste Grundordnung für jedes Zusammenleben darstellen, ob man glaubt oder nicht. Und dieser Neuanfang wurde damals durch Achan aufs Spiel gesetzt. Entgegen Gottes Anordnung, dass nach dem Sieg über Jericho alles, was erobert wurde, Gott gehören sollte, keiner sollte etwas von der Beute für sich behalten, tat Achan das trotzdem. Heimlich. versteckt und unter seinem Zelt vergraben, aber er tat so, als ob er so gehorsam war wie alle anderen auch. Und damals gab es auch ein Erschrecknis, nämlich die nächste Stadt, die sie erobern sollten, nachdem das unbesiegbar erscheinende Jericho Gott ihnen mehr oder weniger geschenkt hatte, der sie ganz leicht war, gab es bei dem nächsten kleinen Dorf, ich glaube, 3000 Tote. Und das große Erschrecken, was ist jetzt los? Gott war plötzlich nicht mehr mit seinem Volk, das merkten sie. Und in die Verzweiflung Israels hinein, warum das alles so kam, sagt Gott, nachzulesen, Josua 7,12, ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Und das ist auch eine harte Geschichte, denn erst nachdem dann Israel Achan gesteinigt, also getötet hat und damit das Böse aus den eigenen Reihen weg war, kam auch der Segen zurück. Und die Parallele auch hier, wäre Achan mit seiner Heuchelei, seinem Betrug durchgekommen, hätte jeder sagen können, naja, so schlimm ist das ja doch nicht. Nochmal, mit Israel im gelobten Land wollte Gott auch ein Modell der Welt geben, wie er sich das Leben mit uns Menschen vorstellt. Und ein Modell muss auch das abbilden, wie Gottes Willen, muss möglichst perfekt sein. Und dasselbe ist nun bei der ersten Gemeinde im Neuen Testament der Fall. Mit der Gemeinde will Gott der Welt zeigen, wie er sich das Leben mit uns vorstellt. Und damit wir wissen, wie ernst es Gott damit ist, darum glaube ich schon, macht er gerade beim Modell deutlich, was geht und was nicht geht. Weil wir eben ein gutes Beispiel haben sollen, an dem wir uns orientieren können. Und wo eine Gemeinde es zulässt, dass Heuchelei und andere Dinge geschehen, wird sie nichts anderes wie Israel erleben. Wenn man nicht mehr nach Gottes Wort lebt, zieht Gott sich zurück und Gemeinden sterben, weil Gott außen vor ist. Eigentlich müsste so gesehen Gott viele seiner Gemeinden schließen und konsequent durchgreifen. Nicht nur bei uns. Ich sage ja, warum leben wir noch? Aber dass er es nicht tut, heißt nämlich nicht, dass wir so viel besser sind. Das Geheimnis oder der Grund, Gott liebt Gnade und Vergeben. Und das wird später in den Sendschreiben deutlich, wo man merkt, die ersten Gemeinden haben das auch schon nicht mehr so durchgezogen. Die Sendschreiben so liest, da sagt Gott, aber ich habe wieder dich. Wo es sagt in den Gemeinden, hey, da klappt das schon nicht mehr, da lebt ihr nicht mehr nach dem Vorbild. Und doch straft Gott nicht mehr so schnell, aber Jesus schreibt zum Beispiel der Gemeinde in Laodicea, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts, du heuchelst, ne? Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und bloß bist. Dann heißt es etwas später, Vers 19, so sei nun eifrig und tue Buße. In dieser Gemeinde war Heuchelei wohl an der Tagesordnung. Nichts anderes ist lau sein. Lau ist, wer so tut, als ob. Jesus sagt auch dieser Gemeinde, so geht es nicht, so werdet ihr nicht überleben. Haben sie auch nicht. Die ganzen Gemeinden in Kleinasien gibt es nicht mehr. Aber er greift nicht mit der Härte wie bei Hananias und Sapphira ein, denn das Modell ist klar. Unser Vorbild steht. Wir können an der ersten Gemeinde sehen, was richtig und was falsch ist. Sünde, Heuchler und so weiter, das durchgehen lässt Jesus bis heute nicht. Wenn wir das tun, hat Jesus bis heute was dagegen. Aber nur ganz selten schlägt er so schnell oder straft er so schnell. Denn er gibt viel lieber eine Gnadenzeit, in der er zur Buße und zur Umkehr aufruft. Ich bin überzeugt, das ist der Grund, auch warum wir alle noch leben. Wo wir auch schon so manches sicher angestellt haben. Vielleicht auch gerade mit manchen Dingen mit Gott so innerlich im Krieg sind und sagen, das passt mir eigentlich so nicht. Eigentlich. Und auch vielleicht mit dem, was in Zukunft noch passieren würde. Gott ist gnädig, er ruft zur Umkehr. Gott nimmt auch heute noch uns bei jede Sünde bei uns und auch in unserer Gemeinde persönlich, aber er ruft zur Gnade und zur Umkehr auf. Und dank der Bibel wissen wir ja auch dann, wie es richtig geht. Und für dieses gute Vorbild hat Gott selbst gesorgt. Und glücklicherweise wissen wir, dass der Schöpfer des Universums uns von Herzen liebt. Und dass nicht Strafe sein erstes Maxim ist. Das sehe ich diesen Zusammenhang. Für mich persönlich ist das dieser Zusammenhang zwischen Achan und Ai im Alten Testament, der ersten Gemeinde im Neuen Testament, wo ich sage, da zeigt Gott, wie es richtig geht oder wie es gehen sollte. Weil sonst erlebe ich immer wieder, dass Gott unendlich viel Geduld hat. Wenn die Propheten im Alten Testament liest, Über Jahre, Jahrzehnte hat Gott geduldig gewartet, bevor er gesagt hat, jetzt ist vorbei. Und bei uns macht das nicht anders. Paulus schreibt einmal, weiß nicht, dass sich Gottes Güte, seine Langmut zur Umkehr bewegen will. Das ist der große Unterschied zu Ananias und Sapphira. Er möchte uns in Liebe gewinnen. Er möchte, dass wir einsichtig sind. Und er möchte, dass wir seine Vergebung in Anspruch nehmen. Wir leben noch, weil Gott gnädig ist. Und darum lasst uns den heiligen Gott ernst nehmen. Und er wohnt mit seinem heiligen Geist in uns. Und wenn er uns Dinge zeigt, wo er sagt, hey, pass mal auf, da gehst du in eine gefährliche Richtung, dann lasst uns auf diesen Geist Gottes hören. Und ich finde es so herrlich, wie einfach Gott uns das macht. Dann sagt, ihr müsst nicht mit allem, was ihr falsch gemacht habt, jetzt ewig in Sack und Asche über den Boden kriechen. Ihr müsst nicht erst zig Dinge tun, damit ich euch wieder lieben kann. Er sagt, komm zu mir, sprich das aus und ich vergebe dir. Wir feiern gleich das Abendmahl. Und ich finde es eine herrliche Gelegenheit, genau das zu tun. Sich ganz ehrlich vor Jesus zu stellen und sagen, Jesus, am Kreuz hast du mir die größte Liebe gezeigt, die du mir zeigen konntest. Mehr kann Gott mir nicht zeigen, was ich ihm wert bin. Dass er weiß, was für ein Typ ich bin. Dass er weiß, was für ein Mist ich in meinem Leben baue. Und trotzdem stirbt er für mich, damit er mir vergeben kann. Und das ist das Schöne, das Gute. Ananias und Sapphira zeigen uns, wie ernst Gott die Sünde nimmt. Und an Jesus sehen wir, wie groß seine Gnade, seine Liebe und seine Erbarmen über uns ist. Und ich sage es gerne, ich sage es wieder. Wir können nichts Dümmeres tun, als dass wir sagen, Jesus kann das doch nicht vergeben. Oder nicht uns vergeben lassen wollen. Jesus lädt uns dazu ein. Er ist geduldig, barmherzig, gnädig. Und darum lasst uns diesem Herrn immer wieder den Raum geben, dass er uns prägen kann. Dass er uns zeigt, auch wo wir in Gefahr stehen, Satans Willen in uns zuzulassen. David betet das schon, Psalm 139, prüfe mein Herz und meine Gedanken. Und ich lade euch ein, dass wir das gleich auch tun. Lade ich das jetzt schon ein, dass wir das gleich tun. Wir werden dann nach einer Zeit der Stille, wo das jeder für sich tun kann, vor Gott aussprechen kann, aus dem nächsten Lied die beiden Strophen singen, die Einsetzungsworte und danach das Abendmahl miteinander feiern. Musik.